Röcher Mall.
Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, wir sind's wieder mit unserem Podcast Röcher Mall. Und wir wechseln das Metier sozusagen. Wir haben jetzt zweimal Podcast zu der bevorstehenden Landtagswahl in Bayern gemacht. Einmal mit den Grünen, einmal mit der SPD. Und jetzt, wir bleiben politisch, würde ich mal sagen. Und wir haben uns einen besonderen Termin herausgesucht. Es jährt sich nämlich zum ersten Mal, also ein Jahrestag der Aktivitäten der letzten Generation, die vor einem Jahr gestartet sind. Und ganz aktuell haben wir uns gedacht, könnten wir uns jemanden einladen von der letzten Generation. Und wir freuen uns ganz besonders, dass es heute geklappt hat, und zwar mit Lukas Popp. Lukas Popp ist einer der Aktiven der letzten Generation und er hat zudem noch eine Verbindung auch in das Fränkische, auch wenn er seine Aktionen nicht unbedingt im Fränkischen stattgefunden haben, aber seine Großeltern wohnen in der Nähe von Ansbach und auch seine Mutter stammt eben dann aus der Nähe von Ansbach. Aber er hat einen ganz anderen Lebenslauf sozusagen dann genommen, nämlich nicht im Fränkischen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Lukas Popp. Und vielleicht erzählen Sie selbst ein bisschen, was wie Ihr Leben bislang verlaufen ist, um das auch für unsere Zuhörer ein bisschen sichtbarer zu machen, woher Sie kommen. Und dann kommen wir auf jeden Fall zu den Aktivitäten der letzten Generation, wo es ja einiges zu diskutieren und zu besprechen gibt.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Genau, Sie haben mich schon kurz vorgestellt. Ich bin 24 und bin in München geboren. Meine Eltern waren zum Studium dort und wir sind dann nach Frankreich umgezogen. Ich bin deswegen zweisprachig aufgewachsen. Mein Vater ist Pfarrer, meine Mutter Ärztin. Und nach dem Abitur habe ich zuerst eine Lehre gemacht, eine Schreinerlehre, und bin dann nach München gezogen, um zu studieren. Ich habe Maschinenbau angefangen. Und mir war das Thema Klima in dem Sinne in meiner Kindheit mäßig bewusst und auch in meiner Jugend. Während dem Studium habe ich halt immer mehr darüber gelesen und irgendwo sind meine Sorgen da auch gewachsen, zu sehen, dass die politischen Maßnahmen den Aufforderungen der Klimawissenschaft einfach nicht gerecht werden, und zwar von Welten entfernt. Diese Krise aber trotzdem schon da ist, die ist sichtbar auch in Deutschland heute. Und aus dieser Sorge hinaus habe ich mich der letzten Generation angeschlossen, auch irgendwo, um einen Weg zu finden, zu schauen, was ich da beitragen kann. Und ich glaube, ich habe da auch viel gelernt. Ich glaube, zu Beginn, dass es keine individuelle Krise ist. Also so viel ich in meinem persönlichen Leben geändert habe, um diesen Fußabdruck sozusagen oder meinen Einfluss auf die Ressourcen zu reduzieren, musste ich irgendwann feststellen, dass das nicht reicht und dass es nicht reichen wird. Dazu kam ich dann zur letzten Generation. Ich habe davor eigentlich gar keinen Aktivismus gemacht und auch politisch wirklich nicht mehr gemacht, als wählen zu gehen. Und finde es auch immer wieder komisch, mich in die Situation zu befinden, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich jemals mit Polizei so in dem Verhältnis zu tun haben würde oder mit Gerichten jetzt auch kürzlich. Aber es scheint irgendwie nicht wirklich eine andere Antwort zu geben. Also die Zeit rennt uns davon. Und ja, wenn wir das nicht in die Hand nehmen, wird das irgendwo schiefgehen.
Ist ja so ein bisschen auch der Titel, sage ich mal, der AktivistInnenvereinigung Letzte Generation. Da klingt es ja auch schon an. Wenn es jetzt nicht passiert, dann ist es zu spät. Sie haben das gerade auch gesagt. Und Sie haben auch Ihre erste Erfahrung mit Gerichten, wenn ich das so sagen darf, angesprochen. Sie waren bereits als Angeklagter vor Gericht mit einem vergleichsweise prominenten Anwalt Gregor Gysi versehen. Letzten Endes setzen Sie ja, ich sage das mal salopp, Ihre weiße Weste aufs Spiel. Am Ende werden Sie angeklagt und verurteilt. Da sind wir jetzt in den ersten Instanz und irgendwann wird es mal letztinstanzliche Urteile geben. Nach allem, was wir von Juristen hören, möchte es so sein, dass Sie da Strafen davontragen. Warum gehen Sie so weit und lassen sich dann von Gerichten abstrafen, im wörtlichen Sinn, wo Sie doch auch den Weg über politische Einflussnahme gehen könnten? Das ist ja was, was Sie jetzt sozusagen ausgelassen haben. Sie haben gesagt, Sie gingen halt wählen, wie so viele von uns, und dann ging es sozusagen nahtlos ins Aktivistendasein über. Warum nicht der Zwischenweg, den Versuch sozusagen über politische Einflussnahme erstmal was zu erreichen?
Ja, ich glaube, ich habe die Fridays for Future-Bewegung mitverfolgt und die Proteste, die es gab. Ich glaube, so ganz gerecht wird es nicht. Also Petitionen und eben, ich war auch auf so großen Demos, aber habe einfach nicht gesehen, dass das den Einfluss hat oder die Erfolge, die es braucht. Fridays for Future hatte schöne Ziele. Wie gesagt, ich war da im Studium, hatte da nicht so viel Zeit für, aber ich war mit einem Freund mal dort auch und hatte aber nicht den Eindruck, ja, dass das noch was ändern kann, weil diese Wiederholung auch mit viel mehr Menschen, das haben wir 2021 vom Bundesverfassungsgericht gehört, führt einfach dazu, dass die Politik trotzdem verfassungswidrige Gesetze erlasst. Und leider hat sie, die Regierung aktuell, die Bundesregierung, das Nachbessern ihrer Ziele, wofür sie ja das Jahr 2022 hatte, nicht geschafft. Und das heißt, die Lage wird immer noch schlimmer. Und ich glaube, das ist halt einfach im Verhältnis, wie soll ich sagen, nicht vergleichbar. Also ich meine, klar kann ich persönlich vielleicht für mein Leben dann Einfluss haben, aber andererseits ist juristisch auch wirklich die Frage da, ob das nicht gerechtfertigt ist. Und wir bekommen mildere Strafen. Also letzte Woche, wo ich mich selbst verteidigt habe, wurde meine Strafe um die Hälfte gemildert, weil das Gericht auch einsehen musste, ja, irgendwie fühlt sich das falsch an, weil wir müssen sie jetzt hier verurteilen. Und das heißt, genau, erstens, juristisch gibt es den Paragraph 34, der rechtfertigende Notstand. Und wir haben hier einen Klimanotstand, der sozusagen auch solche etwas außergewöhnliche Demonstrationen gerechtfertigen kann. Und da sehen wir halt auch, dass die ganze Gesellschaft gefragt ist. Also eben auch Gerichte müssen sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und die Urteile, die gefällt werden, basieren halt auch auf einer Gesetzeslage, die überarbeitet werden muss. Und da redet, also das haben Sie auch schon erwähnt, in höheren Gerichten sieht es dann vielleicht anders aus. Genau diese Situation tritt hier jetzt ein. Also, dass sozusagen die Amtsgerichte da nicht wirklich drauf eingehen können oder wollen und aber manchmal eben doch Verständnis finden. Also es gab auch zwei Freisprüche im Kontext der letzten Generation. Genau, und darüber hinaus muss halt diese Situation einbezogen werden und damit das Recht auch, diese Entscheidungen geändert werden. Also weil die Rechtsprechung basiert ja aktuell auf Verfahren in den 80ern und da war halt dieser Klimanotstand noch nicht als solche Gefahr für Leib und Leben, wie sie heute wahrzunehmen ist, wie es ja unsere Bundesregierung auch sieht, leider aber dafür nicht die notwendigen Maßnahmen ergreift, um ihre Bevölkerung zu schützen und damit tatsächlich auch die Verfassung einzuhalten. Also es geht wirklich hier darum, ja, die Regierung hält ihre Verfassung nicht ein, bricht das gesellschaftliche, den gesellschaftlichen Vertrag und Menschen, die darauf hinweisen, eben auf eine Art, die nicht ignorierbar ist, weil sie leider verzweifelt ist und alle anderen Möglichkeiten nicht gereicht haben, offensichtlich. 1,4 Millionen Menschen haben nicht gereicht. Was braucht es denn? Die Zeit, wie gesagt, rennt uns davon. Wir sprechen von diesem Jahrzehnt als Schlüssel und eigentlich die nächsten 2 bis 3 Jahre, die da die richtigen Weichen setzen müssen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann erreichen wir diese Kipppunkte. Und dann ist, und das haben wir auch letzte Woche im Gericht ausdiskutiert, auch der Rechtsstaat nicht mehr geschützt. Welcher Rechtsstaat kann irgendwie überleben, wenn sich Menschen, das klingt alles so extrem und ich wünschte, es wäre anders, aber ich bin 24, ich habe mir das nicht ausgesucht. Die Situation ist nun, wie sie ist, und die müssen wir jetzt in den Griff bekommen.
Jetzt, wenn Sie sprechen von wir sprechen über die gerichtlichen Auseinandersetzungen, da haben Sie die Hoffnung, dass in den nächsten Instanzen es vielleicht auch zu anderen Urteilen kommt oder zu einer Abschwächung kommt, aber es wird zu einer irgendeiner Art von Verurteilung scheint auf jeden Fall zu kommen. Aber das ist so die eine Seite, die gerichtlichen Verfahren, die eingeleitet werden. Aber Ihnen schlägt ja auch als Bewegung, aber wahrscheinlich auch Ihnen als Person, wenn Sie sich irgendwo in Berlin auf der Autobahn festkleben, schlägt Ihnen ja auch, sage ich mal, der geballte Hass wahrscheinlich von vielen, vielen Menschen entgegen. Sie müssen sich auch Diskussionen stellen, dass Sie mit Ihren Aktionen verhindern, dass Rettungsfahrzeuge rechtzeitig zum Krankenhaus kommen. Also Sie kennen das alles. Wie kann man mit sowas umgehen? Was kann man da überhaupt erwidern? Weil eigentlich erwarten Sie sich ja wahrscheinlich Sympathie von den Bürgerinnen und Bürgern und in etlichen Bereichen schlägt Ihnen, wie gesagt, eigentlich der pure Hass entgegen. Und da ist für mich so die Frage, wie kann man damit umgehen? Was antworten Sie diesen Leuten?
Ja, ich glaube, zuerst würde ich unterstreichen, dass ich den Unmut und die Verärgerung dieser Menschen verstehe. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das auch lieber lassen. Mich aber dazu gezwungen fühle, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt, tatsächlich ausreichend uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Darum geht es. Also wir müssen leider die Menschen und unsere Gesellschaft damit konfrontieren, dass wir diesen Klimanotstand haben. Leider wird in der Politik immer noch zu oft davon geredet, dass Klimawandel ist langsam passé zum Glück. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, wie schlimm es wird, weil wir auch nicht ernsthaft darüber reden. Und das deswegen, es ist eine doofe Situation, die aber irgendwo hinnehmbar ist. Und wir üben uns und lernen halt, bereiten uns darauf vor, mit Gewaltfreiheit und eben zu schauen, wie gehen wir mit diesen wütenden Menschen um. Und ich kann da auch nur mit denen ins Gespräch kommen, wenn die Menschen auch dazu bereit sind. Weil im Endeffekt, ich glaube, kommt diese starke Wut ja vielleicht auch daraus, weil die Menschen sich ertappt fühlen. Sie merken ja, das ist ja oft das Erste, was sie sagen. Sie kommen vor und sagen, schreien ein bisschen rum, sie haben ja recht, aber das ist ja nicht okay. Ich finde es auch nicht okay. Das ändert aber die Realität nicht, dieser Krise. Und leider behandelt unsere Bundesregierung das nicht wie eine Krise, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre. Und das sagt ja eben auch der Expertenrat der Bundesregierung, dass unsere Klimaziele für 2030 kaum zu erreichen sind. Also das ist doch nicht akzeptabel. Und das wissen auch die Menschen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute so wütend sind. Also, weil ich mir im Stau stehen tut mir jeden Tag in Berlin. Vor allem. Merken die Menschen, dass es halt nicht gereicht hat, zu sagen, ich kaufe ein E-Auto oder fliege dieses Jahr nur einmal nach Malle. Erstens beweist das ein bisschen, dass wir dieses Problem angehen, weil es ist ein politisches Problem. Das können wir nur gemeinsam lösen. Und deswegen ist natürlich individuelles Handeln wichtig, aber vor 20 Jahren vielleicht vertretbar. Heute braucht es vor allem diese politischen Veränderungen. 80% der Energie, die wir verbrauchen, ist fossil. Wir verbrennen Kohle, Öl und Gas und das müssen wir aufhören. Kurz gesagt. Und dafür kann der einzelne Mensch nichts. Dafür braucht es politische Entscheidungen, die eben uns umsteuern auf eine Welt und eine Wirtschaft auch, weil ich meine, ohne Wirtschaft funktioniert diese Gesellschaft ja gar nicht, die weitgehend ohne fossilen Rohstoffen klarkommt.
Da sprechen Sie gleich einen im Grunde der Hauptpunkte, den die Kritiker ihrer Aktivitäten immer anführen, mit an, indem sie nämlich sagen, der Einzelne kann es ja eh nicht mehr ändern, das ist viel zu spät, wir können es nur politisch und gemeinsam lösen. gibt so eine Kritiklinie an den Aktivitäten der letzten Generation, die darauf fußt, dass es ja überhaupt keinen Sinn macht, hier in Deutschland so eine nationale Aktion aus dem Boden zu stampfen, solange die Chinesen, Sie kennen das, und viele andere Industrienationen einfach so weitermachen. Also was entgegnen Sie diesem Argument, dass es ja gar nichts hilft in einem Land, wie jetzt beispielsweise Deutschland, vergleichsweise klimabewegt, sicherlich nicht ausreichend aus Ihrer Perspektive, aber doch relativ nah dran an einer Problemlösung, zumindest was den Protest anbelangt. Was sagen Sie, wenn jemand zu Ihnen sagt, was willst du, die Chinesen scheren sich da einen feuchten Kehricht drum?
Ja, die Kritik hören wir oft tatsächlich. Und ich frage mich, wohin uns das hinführen soll. Also ich meine, es geht ja hier darum, dass wir unsere Verfassung einhalten, dass wir Klimaziele haben, das Pariser Klimaabkommen. Und wenn wir es nicht einhalten, warum sollten es die anderen einhalten? Ja. Tatsächlich sind wir nicht nur historisch hier in der Verantwortung. Deutschland ist historisch der viertgrößte Emittent weltweit. Aber auch heute sehen wir, dass Deutschland eine sehr, sehr große Macht und Handlungsfähigkeit besitzt. Also die Technologien, die es eben braucht, die mittlerweile viel günstiger sind als fossile Technologien zur Energiegewinnung, stammen aus Deutschland. Die wurden hier entwickelt. Vor 10, 15 Jahren waren wir dann noch Weltmarktführer. Und deswegen, also einerseits müssen wir halt akzeptieren, dass das hier ein globales Problem ist, aber dass, wenn jeder seine Anteil nicht macht, es ein globales Problem bleiben wird. Jeder muss da seine Verantwortung nehmen und wir haben hier die besten Voraussetzungen, beziehungsweise auch moralisch eigentlich diese Pflicht, weil vor allem zum Beispiel Länder in Afrika oder jetzt in Südostasien und Asien, Pakistan, die bekommen die Konsequenzen mit, haben aber gar keinen Einfluss beziehungsweise keine Verantwortung dafür, dass diese Veränderungen gekommen sind. Und ich glaube, die Rolle von Deutschland können wir gar nicht kleinreden hier. Wir sind die viertgrößte Wirtschaft weltweit, die größte in Europa, die EU, halbe Million Einwohner, hat unheimlich viel Macht auch darin, Standards zu setzen. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei den Haushaltsgeräten und deren Effizienz. Die EU hat festgestellt, Leute, es gibt jetzt diese neuen Standards, A+ bis 3+ oder so, und alle mussten nachziehen, weil wir auch eine globalisierte Welt sind. Und genau aus diesem Grund ist es sinnvoll für uns anzufangen. Ich meine, aus dieser Argumentation heraus würde ja keiner etwas anfangen.
Aber wenn Sie sagen, Sie erwähnen die EU und dass ja bestimmte Erfolge auch sozusagen in Anführungsstrichen sichtbar sind, da sehe ich so, hätte ich zwei Fragen dazu. Das eine ist, wenn Sie auf ein Jahr letzte Generation zurückblicken, haben Sie den Eindruck, dass die letzte Generation irgendetwas bewegt hat? Und die zweite Frage, die sich da eigentlich auch mit anschließt, also mit solchen Aktionen wie, sage ich mal, Energiesparlampen, bestimmte EU-Normen, die ja Jahre brauchen, bis sie dann in die Realität umgesetzt werden oder bis sie dann wirklich greifen. Glauben Sie wirklich, dass sich damit was ändern würde? Weil als erstes würde mich interessieren, hat eigentlich die letzte Generation irgendetwas erreicht? Ist irgendetwas beschleunigt worden? Hat sich irgendwas aus Ihrer Sicht wirklich zum Positiven geändert, wenn es denn überhaupt noch was Positives gibt?
Ja, ich glaube, wir müssen zuerst mal akzeptieren, dass diese Veränderungen, wie Sie schon meinen, nicht nur Zeit brauchen, sondern auch Prozesse sind. Deswegen ist es nicht so einfach zu korrelieren wie, ja, ich möchte mir jetzt ein Auto kaufen, ich habe ein Auto gekauft. Und wir sehen sehr deutlich, dass die letzte Generation, das letzte Jahr, diesen Diskurs halt auch sehr geprägt hat. Natürlich haben sich viele gern darüber aufgeregt, dass das nicht okay sei. Aber vielleicht auch und vor allem, weil sie keine richtige Antwort auf die berechtigten Sorgen und Fragen haben. Die unterschiedlichen Themen, für die wir auf die Straße gegangen sind, haben tatsächlich viel Aufmerksamkeit und aber eben auch viel Anteil an diesem Diskurs, den wir letztes Jahr in dem politischen Rahmen hatten, Einfluss genommen. Ich glaube, wenn ich jetzt an die erste Kampagne denke, heute vor einem Jahr saß ich zum ersten Mal auf der Straße. für ein Gesetz, das Supermärkten nicht erlauben würde, noch genießbare Lebensmittel wegzuschmeißen, weil das ein großes Problem ist. Auch energetisch, das ist einfach eine Verschwendung, die wir uns nicht leisten können angesichts dieser Klimakrise und dieser Ressourcenkrise. Und genau, der aktuelle Landwirtschaftsminister, Cem Özdemir, spricht sich dafür aus, dass das Retten von diesen Lebensmitteln jetzt straffrei sein soll, was bis jetzt strafbar ist. Beides komisch. Wir wollen auch gar nicht Credits nehmen für. Also wir sehen uns als ein Teil dieser Klimagerechtigkeitsbewegung und einer, der eben die Gesellschaft damit plakativ konfrontiert und diesen Diskurs sozusagen herankurbelt. Im Endeffekt sind wir nicht die Lösung. Die Gesellschaft ist die Lösung. Deswegen fordern wir auch mittlerweile von der Regierung, dass sie einen Gesellschaftsrat einberuft, der ähnlich aufgebaut ist wie Bürgerräte, wie wir die auch aus anderen Ländern kennen, aber auch aus Deutschland, Bürgerrat Klima. Und um diese Probleme jetzt in den Griff zu bekommen und tatsächlich die Maßnahmen, die es braucht, zu beschließen, in den unterschiedlichen Bereichen, also von der Industrie bis zur Landwirtschaft. Es ist halt, und das ist ja ein bisschen das Komische, also so sehr wir in die Konfrontation gehen bei diesen Aktionen, machen wir das aus Hoffnung. Und weil die Wissenschaft das ja auch sagt, wir können das noch schaffen, aber tatsächlich auch nur, wenn wir das jetzt in den Griff bekommen. Und genau, zu glauben, dass dieses politische System, wo das Interesse der PolitikerInnen nur der ist, sich wiedergewählt zu werden und nicht wohl der Gesellschaft und der Mehrheit, die Mehrheiten umzusetzen auch, also die Forderungen für Tempolimit zum Beispiel und 9-Euro-Ticket haben ja große Mehrheiten, werden aber trotzdem in dieser Demokratie nicht umgesetzt. Da müssen wir uns halt die Frage stellen, offensichtlich ist die Demokratie nicht vollständig. Wie kommen wir dem näher? Vor allem angesichts dieser Krise, die in 4 Jahren Zyklen nicht gelöst wird.
Das ist eine super spannende Frage, wenn ich da mal einhaken darf. Sie stellen ja am Ende des Tages mit Ihrem Tun diese normalen parlamentarischen Demokratieprozesse in Frage. Sie haben das gerade schön erklärt. Reicht einfach nicht, was auf dieser Ebene passiert aus Ihrer Perspektive. Gretchenfrage, die hinter den Aktivitäten von Ihnen und Ihren MitstreiterInnen steht, ist ja die, wie weit gehen Sie? Also ist es am Ende dann sozusagen ein Systemumsturz, wenn man ganz groß denkt, der die letzte Generation bewegt? Oder sagen Sie einfach, wir kleben uns gewaltfrei so lange fest, bis diese Politik sich endlich rührt, und wenn es in 20 Jahren nicht passiert ist, dann haben wir einfach nichts erreicht. Also wo ist Ihr ist Ziel Ihrer Bewegung? Also wie weit geht's? Das ist eine Frage, die ja auch viele sich stellen. Geht es auch zu gewaltbereiteren Aktionen irgendwann über? Das ist eine Angst, die auch in Boulevardmedien beispielsweise sehr bewusst geschürt wird. Wo ist da für Sie auch ganz persönlich die Grenze?
Ja, ich glaube, die Grenze ist da ganz klar und das hat sich für unsere Bewegung nicht geändert, wird sich auch nicht ändern, eben die der Gewaltfreiheit. Wir werden mit allen Mitteln diese Gewaltfreiheit darauf hinweisen und unsere Akteure, unsere VerantwortungsträgerInnen dazu aufrufen, ihre Verantwortung zu übernehmen und wahrzunehmen. Im Endeffekt ist das Ziel ja, dass die Regierung unsere Verfassung wieder einhält. Ja? Dass dieser Klimakurs mit der Realität, der physikalischen Realität, dieser eskalativen Erwärmung übereinstimmt. Wir brauchen gewisse Rahmenbedingungen, um zu leben. Das ist halt in der Physik so. Lebewesen können halt nicht irgendwo irgendwas leben, sondern da gibt es Rahmenbedingungen und wir sind dabei, diese Ökosysteme so sehr ins Ungleichgewicht zu bringen, dass sie drohen zu kippen und dass sich das verselbstständigt und damit große Teile dieser Erde unbewohnbar werden, wo heute die Hälfte der Menschheit lebt. Mal abgesehen davon, dass es hier in Europa heute auch schon ein Problem ist und wir sind noch nicht bei diesen Kipppunkten. Also ich merke, ich hab den Draht verloren. Die letzte Generation.
Wie weit sie gehen würden, war die Frage. Ja. Also sozusagen ist es am Ende dann der der Umsturz. Sie haben gesagt, das Prinzip der Gewaltfreiheit ist für Sie ganz, ganz oben. Das ist, nehme ich so mit. Das heißt, Sie und Ihre Gruppierung sind jetzt nicht bereit, einen Schritt weiter zu gehen. Es gibt ja durchaus immer die Tendenz, dass man sagt, okay, jetzt muss noch mehr passieren. Das ist nicht Ihr Ziel. Sie protestieren und setzen auf die Wirksamkeit dieses gewaltfreien Protests.
Ja, genau. Ich glaube, Gewalt hat in der Demokratie keinen Platz. Und weil eben dieser Protest so demokratisch ist, wie es nur sein kann, wir appellieren, die Institutionen dieser Demokratie sich wieder an ihre eigene Fassung zu halten, weil es drängt und weil wir nicht warten können.
Das heißt, Politiker wie Herr Dobrindt, die Klima-RAF herbeibeschwören, die machen sozusagen wissentlich Blödsinn, die schüren Vorurteile. Also warum sagen solche verantwortungsvollen Politiker solche Sätze? Die polarisieren ja gewaltig.
Das frage ich mich auch manchmal. Unser Ziel ist ja, dass wir als Gesellschaft zusammenkommen und dass da manche Politiker solche Worte in den Mund nehmen, finde ich erschreckend und tatsächlich würde ich als Bedrohung für die Demokratie sehen, als unsere Aktionen. Ich glaube, da müssen Sie Dobrindt selbst fragen, wie man auf solche Begriffe kommt. Das Wort, das Unwort des Jahres war ja auch Klimaterrorismus letztes Jahr. Genau aus diesem Grund, weil Menschen das die Realität da irgendwie verdreht haben und sich ihrer Verantwortung entziehen wollten. Also ich meine, ich kann ja verstehen, dass man da gern von diesem Thema ablenkt, wenn man keine Verantwortung übernimmt. Und das da glaube ich, würde ich Herr Dobrindt dazu zählen. Das zeigt ja auch seine Politik offensichtlich. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Sie haben, aber auf das Thema kann man ja nochmal ganz gut eingehen, weil Sie gesagt haben, Sie wollen ja eigentlich mit der letzten Generation die Gesellschaft zusammenbringen. Wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist eben auch dieser Gesellschaftsrat, den Sie jetzt einfordern oder auch ins Leben rufen wollen, ist ja genau ein Schritt in diese Richtung, wo man sagt, wir wollen bestimmte Menschen an einen Tisch zu bringen, um dieses Thema Klimaveränderung, aber auch die anderen Themen, die Sie gerade angesprochen haben, wie jetzt 9-Euro-Ticket oder Tempolimit, Nahrungsmittelverschwendung und so weiter und so fort, um diese Themen an anderer Stelle außerhalb eines Parlaments zu diskutieren. Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, dieser Gesellschaftsrat ist gestern oder in dieser Woche auf jeden Fall bei einer Pressekonferenz der letzten Generation auch mal so ein bisschen skizziert worden. Aber so ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir das auch noch nicht. Wer soll da zusammenkommen und welche Befugnisse soll denn dieser Gesellschaftsrat am Ende haben, damit er dann auch irgendetwas umsetzen kann und damit es nicht nur bei einer, sagen wir es mal ganz brutal, bei einer Laberrunde bleibt?
Ja. Also wir fordern ja konkret von der Bundesregierung, dass sie diesen Rat einruft. Ich glaube, vom Aufbau ist es ähnlich wie ein Bürgerrat. Also es werden Menschen repräsentativ für die Gesellschaft, also was die Hintergründe angeht, das Bildungsniveau, wo die Menschen herkommen, aus der Stadt, aus dem Land und natürlich nach Geschlechter gerecht. Und die werden ausgelost innerhalb dieser Gesellschaft und repräsentiert dann statistisch, wie Deutschland eigentlich aussieht, sozusagen in klein. Fürs Bürgerklima haben wir das schon gesehen, das waren 160 Menschen. Und die kommen dann zusammen und beschäftigen sich mit dieser Thematik. Es ist natürlich professionell organisiert von ExpertInnen, aber auch von Initiativen und Interessensgruppen. Informiert und erarbeiten dann Lösungen, die den tatsächlichen Klimazielen, die ja von der Verfassung beziehungsweise vom Pariser Klimaabkommen definiert sind, einzuhalten. Das Schöne daran ist eben, dass es dadurch sehr, sehr wenig oder keinen Einfluss von Lobbys oder vor allem von Gesprächen hinter geschlossenen Türen führt und dass die Ergebnisse davon in der Bevölkerung viel mehr ja, Akzeptanz finden. Also das zeigen uns halt die bisherigen Bürgerräte, weil eben alle repräsentiert sind. Und weil ja alle am Ende des Tages eine lebenswerte Zukunft haben wollen, für unsere Generation und für die folgenden, für unsere Kinder.
Ich würde kurz reingrätschen wollen, weil ja. Auf der einen Seite sagen Sie ja, es geht ja alles viel zu langsam. Deshalb greifen Sie ja auch zu solchen aufsehenserregenden Aktionen, um deutlich zu machen, die Uhr läuft ab. Und also meine ganz persönliche Befürchtung wäre, dass so ein Gesellschaftsrat auch viel zu viel Zeit braucht, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass es mit einem Gesellschaftsrat tatsächlich, dass die ganze Debatte beziehungsweise die notwendigen gesetzlichen Schritte, dass da Fahrt aufgenommen wird? Was gibt Ihnen da die Hoffnung?
Naja, ich glaube, die Lösungen haben wir auf dem Tisch. Also das Problem ist ja nicht, was wir machen, sondern wie wir es machen. Und das ist normalerweise Aufgabe der Politik. Und leider sehen wir, dass unsere Bundesregierung nicht in der Lage ist, das tatsächlich in die Hand zu nehmen oder zumindest nicht willig dazu. Und ja, wenn wir eben auf diese Bürgerräte schauen, die es schon gab und die ja ähnlich funktionieren, sehen wir, dass es, ich glaube, in Frankreich waren es 6 oder 7 Wochenenden, in Deutschland weiß ich nicht genau. Das heißt, das kann in einem kurzen Zeitrahmen passieren. Und ja, wenn die Bundesregierung sich verpflichtet davor, diese Maßnahmen tatsächlich 1:1 umzusetzen, sehen wir tatsächlich, dass es schnell gehen kann. Und zur Handlungsfähigkeit in der Demokratie, wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, wie schnell Gesetze und Veränderungen möglich sind, vorausgesetzt, die Gesellschaft akzeptiert diesen Notstand. Und ich glaube, dem kommen wir auch immer näher, also immer mehr Menschen in dieser Gesellschaft verstehen, wir können nicht einfach so weitermachen und halt da mal ein bisschen und da mal ein bisschen schrauben und auf keinen Fall irgendwen ärgern, weil damit werden wir unsere Sicherheit, diesen Rechtsstaat und die Demokratie sehr wahrscheinlich verlieren oder zumindest sehr gefährden.
Haben Sie ganz persönlich, das gestatten Sie mir die Frage, Angst, wenn Sie sich auf die Straße kleben und wild gewordene Autofahrer auf Sie zustürmen? Also wie geht man mit dieser Situation um? Sie trainieren sowas, zumindest ist es immer wieder zu lesen, dass Sie gut vorbereitet in Ihre Protestaktionen gehen. Aber wie ist es für Sie ganz persönlich? Wie oft haben Sie bisher protestiert und wie haben Sie das empfunden?
Ja, ich habe ich weiß nicht genau, wie oft ich schon auf der Straße war. Es war aber jedes Mal eine schwierige Situation und eine anstrengende Situation. Und ich weiß, dass ich da davor immer auch nicht so gut schlafe, weil ich merke ja, ich will das eigentlich nicht machen. Warum? Warum würde das irgendwer machen? ich spüre da schon eine Angst und ja, diese ganze Situation oder diese ganze Demonstration ist mir eigentlich unangenehm. Aber merkt, dass es notwendig und wichtig ist und irgendwo auch sehe, dass sich dadurch auch was verändert in der Gesellschaft. Also, dass eben der Diskurs ganz anders ist, dass immer mehr Menschen erkennen, dass wir hier ganz andere Veränderungen brauchen und dass sich die Bundesregierung da lächerlich macht, indem sie versucht, uns zu kriminalisieren oder anstatt tatsächlich die Sorgen, die ja eben alle tragen oder ein Großteil dieser Gesellschaft, anzugehen. Ich habe, wie gesagt, jedes Mal Angst, auch dass mir oder anderen Menschen was passieren soll. Aber überwinde die, weil ich daran denke, wie gefährlich diese Welt wird, wenn wir jetzt nicht genug machen. Also eben auch, Sie haben es vorhin angesprochen, ich habe Großeltern, die jetzt hier bei Ansbach in der Nähe wohnen, die haben auch einen Garten, beide, also alle 4. Und das wird jeden Sommer schlimmer. Also es trocknet einfach alles aus und da sehen wir verlassen den sicheren Bereich. Und das auf ganz persönlicher Ebene, also zu Hause halt. Da, wo ich als Kind in meinen Urlaub gefahren bin.
Es ist jetzt Ihre persönliche Situation, ist auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Jetzt ist es aber so, dass ja die letzte Generation für, also das eine ist dieser Gesellschaftsrat, also wo man, glaube ich, einfach den Weg beschreiten will, den Sie ja vorhin schon angesprochen haben. Also eigentlich ist jetzt hier die Gesellschaft zusammenzubringen, was wahrscheinlich etliche Außenstehende erstmal bezweifeln würden aufgrund der Aktionen. Aber parallel dazu, zu diesem Gesellschaftsrat, haben Sie ja auch angekündigt, also die letzte Generation, dass ab 6.2. Die Aktionen nochmal verstärkt fortgesetzt werden sollen. Ich habe irgendwie so einen Satz am Rande mitbekommen, da hieß es, wir wollen die Aktivitäten in jedes Dorf tragen. Wie hat man sich das vorzustellen? Also ich behaupte mal, Ihr Kreis an Aktiven ist überschaubar. Also wie soll das gelingen? Also diese Aktivitäten zum einen, welche haben Sie denn da konkret im Kopf? Und wie soll das gelingen, das wirklich in die Fläche zu bringen? Also jetzt mal provokativ auch wirklich in jedes Dorf. Wie wollen Sie das überhaupt schaffen?
Ja, wir sehen, dass wir letztes Jahr von 24 Menschen am ersten Tag vor einem Jahr genau auf einige Hunderte mittlerweile gekommen sind. Und deswegen, dass immer mehr Menschen bereit sind, diese Risiken, die Sie auch vorhin beschrieben haben, diese persönlichen Risiken auf sich zu nehmen, weil sie keine andere Wahl mehr sehen. Also ich fühle mich da auch irgendwo genötigt, weil ich mit meinen 24 nicht wirklich etwas an die Situation ändern kann oder auch etwas Verantwortung trage für. Also und genau, die Bewegung wächst an sich und es ist, unser Wille ist ja nicht, Menschen zu ärgern, sondern den Alltag zu unterbrechen, um eben innezuhalten und zu fragen, ist es okay, das zuzulassen hier? Dass hier einfach die Situation schlimmer wird, obwohl wir die Möglichkeit haben und es für uns sicherer und günstiger wäre, das anders zu gestalten. Und akzeptieren wir diesen Gesetzesbruch, kurz gesagt. Und immer mehr Menschen kommen eben auf diesen Schluss, ganz logisch, dass das nicht der Fall ist. Dass man irgendwie jetzt sagen muss, nein, stopp, ich setze mich jetzt dahin. Ich akzeptiere nicht, dass es hier so weitergeht. Und
also das heißt, wir haben, also die Gesellschaft in Deutschland hat damit zu rechnen, dass mit 6.2. sozusagen eine neue Welle an Aktivitäten über Deutschland hinweg schwappen wird, was weiterhin auch mit Festkleben an Autobahnen und auf Straßen und Ähnlichem wird dabei sein, aber auch die ein oder andere Aktion, von der Sie wahrscheinlich im Moment auch noch nichts erzählen wollen.
Ja, genau, das weiß ich selber tatsächlich auch nicht. Mhm. Und, wie schon erwähnt, wir müssen da kreativ bleiben, um irgendwo auch diese mediale Aufmerksamkeit zu halten. Das ist leider auch eine Erkenntnis, die nicht schön ist. Also ich meine, würden diese normalen Demonstrationen reichen, dann würden wir das machen. Leider zeigen uns Boulevardmedien, aber auch andere, dass das dann keinen interessiert und die Politik, dass sie das ignorieren kann. Und das ist ja bei Straßenblockaden anders und da sehen wir, dass wir damit das Thema bis ins jeden Küchentisch bringen können, auf jeden Küchentisch.
Das haben Sie gerade gesagt, Sie wissen das jetzt selbst genau nicht, wo es hingeht. Vielen Menschen ist es ja auch völlig unklar, wie diese letzte Generation denn organisiert ist. Es gibt immer wieder diese Geschichten, dass es die hauptberuflichen Klimakleber, ich zitiere jetzt mal, ihnen nicht sonderlich wohlgesonnene Medien gibt, die dann ein Monatsgehalt kriegen von einer Tochtergesellschaft. Also wie ist es um diese Organisation, letzte Generation, um diese AktivistInnen denn bestellt? Also wie sehr sind sie eine Gemeinschaft aus, ich sage jetzt mal, Aktivisten und wie sehr sind Sie ein gelenkter, gesteuerter, mit einem Organigramm versehener AktivistInnen Überbau? Also wie muss man sich das vorstellen, die letzte Generation?
Ja, wir arbeiten auch in diesem Notstand tatsächlich und versuchen daher, die so effektiv wie möglich mit der Zeit umzugehen, die wir haben und den Menschen, die da bereit sind, sich zu engagieren. Und daher, teilen wir uns die Aufgaben auf. so dass wir so viel wie möglich eben auf die Straße gehen können, aber eben auch Arbeit leisten können, um uns mit anderen Organisationen zusammenzutun. Zum Beispiel hat ja letztes Jahr die evangelische Kirche ein eigenes Tempolimit für sich entschieden, eben aus der Vorbildfunktion heraus, aber eben auch aus Solidarität mit unseren Zielen. Und ich glaube, genauer kann ich dazu jetzt nichts sagen. Außer, dass wir auch durch diesen Notstand einfach versuchen, so effektiv wie möglich diesen Protest und diese Demonstrationen in jede Stadt zu bringen.
Die Nachfrage sei erlaubt, weil das kann man auch wieder sehr persönlich machen. Sie selbst haben pausieren mit Ihrem Studium, also genau, aber von irgendetwas muss man ja leben. Also die Frage würde ich ganz frech stellen und sagen, von was leben Sie jetzt in der Zeit?
Ja, tatsächlich bekomme ich aktuell noch BAföG. Mhm. Das läuft, glaube ich, im März dann ab. Aber ich schätze, dass ich danach auf Spenden angewiesen sein werde. Wie schon erwähnt, ich hoffe, dass dieses Kapitel so früh wie möglich auch zu Ende ist. Und wir helfen uns da solidarisch, beziehungsweise sehen auch, es gab auch einen Bericht vor kurzem, den wir veröffentlicht haben, wie unsere Finanzen funktionieren und dass eben ganz viele Menschen in Deutschland, da sehen wir auch wieder diese Unterstützung. Menschen, die sagen, ja, ich kann jetzt aus persönlichen Gründen nicht so weit gehen, als diesen Protest direkt zu unterstützen und mich auf die Straße zu kleben oder in andere Formen zu unterstützen, weil es gibt ja durchaus eben viele Aufgaben. Ich möchte, dass das stattfindet und natürlich kostet das Geld, wie jede Kampagne. Ich hoffe, dass ich bald weiter studieren kann. Aber ich sehe natürlich, dass es in absehbarer Zukunft nicht funktionieren wird.
Ja, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Ich glaube, es geht am Ende zu, Michael, wenn du noch eine ganz spezifische Frage hast. Ansonsten kommt nämlich die Frage, die Lukas Popitz wahrscheinlich am allermeisten irritieren wird, die aber an der keiner und keine unserer Podcast-Gäste vorbeikommt. Es geht um den ersten FC Nürnberg. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Lukas Popp ein Fußballfan ist oder nicht, aber er muss auf jeden Fall eine Prognose abgeben, nämlich die Prognose, wo der erste FC Nürnberg am Ende dieser Saison steht und wann er wieder in die erste Bundesliga aufsteigt. Ich möchte eigentlich jetzt, dass unsere Zuhörerinnen den Blick von ihm sehen können, ja. Zwischen Entsetzen und Überraschung hin und her pendelt.
Genau. Ja, mein Vater ist tatsächlich ein Fan vom FC 1 und deswegen habe ich da einen persönlichen Bezug zu, aber ich kenne mich leider nicht gut genug aus und verfolge auch keinen Fußball. Ich würde schätzen auf Platz 15.
Oh. Was? Es trifft im Moment die Realität zumindest relativ gut.
Und damit können wir leben, es sei ein Nicht-Abstiegsplatz. Wunderbare Prognose.
Genau, und erst die Bundesliga, ich glaube, 2025 ist das Jahr, wo das funktioniert.
Wunderbar, das ist jetzt echt mal ein super Tipp, den müssen wir uns wirklich notieren und müssen am Ende der Saison ganz genau nochmal nachschauen, ob sie da nicht richtig liegen. Also wir sagen ganz, ganz vielen, vielen Dank für die relativ kurzfristig anberaumten Termin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir auch in den nächsten Wochen, Monaten von Ihnen und auf jeden Fall von der letzten Generation noch einiges hören werden und werden sicherlich auch in Kontakt bleiben, um vielleicht über die ein oder andere Aktion dann noch gemeinsam zu sprechen. Aber der Michael Husarek hat es angesprochen, Ihr Prozess in Berlin, wo Sie von Gregor Gysi verteidigt wurden, der ist ja, glaube ich, geht in die zweite Runde. Also Sie wurden ja verurteilt zu Tagessätzen und sind in die Berufung gegangen. Also auch da wird man sehen, was dabei rauskommt, alles für uns interessante Themen in unserem Medienhaus. Vielen, vielen Dank erstmal und erstmal weiterhin alles Gute und vor allem natürlich, in dem Fall kann man es, glaube ich, wirklich sagen, vor allem auch Gesundheit bei Ihren Aktivitäten und Aktionen. Danke nochmal.
Ja, danke Ihnen.
Alles Gute. Ja. Danke, dass Sie hier dabei waren.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.